Ich darf dazu ganz herzlich begrüßen unseren Speaker Sujivan Viyakumaram. Er ist DevOps-Entwickler und Solution-Architekt bei GitLab. Zudem ist er auch als Buchautor tätig, hat ein Buch über Git geschrieben und plant eins über DevOps zu schreiben. Und er möchte uns heute erzählen, wie bei Entwicklungsprozessen im internationalen Umfeld, also dort, wo auch verschiedene Kulturkreise aufeinandertreffen, entstehende Spannungen überwunden werden können, was wir so tun können, damit wir alle irgendwie vernünftig miteinander menschlich klarkommen. Ich übergebe die Bühne Sujivan. Viel Spaß.
Dankeschön. Ja. ja, jetzt muss ich meine Intro-Slide nicht mehr machen. erstmal eine Frage so in die Runde. Wer macht hier DevOps? Wer glaubt, dass er DevOps macht? Und das wurden schon mal weniger. Wer macht das richtig? Gut, dann nicht mehr viele. Das ist nämlich genau der Punkt, auf den ich heute hinaus will. Weil häufig, wenn man von DevOps spricht, sieht man eigentlich immer nur so, okay, wir machen jetzt hier so ein bisschen CI, sehr selten CD vielleicht noch und haben jetzt irgendwie, ne, Dev macht jetzt auch noch Ops oder sowas dann halt. Und das ist immer so ein Problem, weil es funktioniert dann halt nicht. Und der Hauptpunkt ist dann halt entsprechend, dass man diese kulturellen Anpassungen machen muss. Ich sehe das bei mir in meiner Jobrolle als Solutions Architect bei GitLab. Und heute geht es auch gar nicht ums Tooling oder sowas, sondern mehr so um das, was ich so sehe, wenn ich mit Kunden spreche, mit Teams, die dann halt GitLab am Ende dann hoffentlich dann auch einführen. Aber dass die dann halt zwar so irgendwie so ein Tool einführen, aber irgendwie vorne drum, was eigentlich viel wichtiger ist, gar nicht umbauen und was für Probleme das macht. Und das hat gar nichts am Ende mit dem Tool zu tun. Und gut, das kann ich, glaube ich, überspringen. Und wenn man da jetzt mal anguckt, deswegen wollte ich erstmal noch ein bisschen ausholen, so okay, was ist DevOps eigentlich? Weil ich merke halt sehr, sehr oft, die meisten wissen es nicht und verstehen da meistens eher was Technisches drunter. Dabei ist es ja vielmehr eine Art, wie man zusammenarbeitet. Und genau das ist so der erste Teil, dass man erstmal so guckt, okay, was ist denn das? Wie kann man da was verbessern? Und was ist die Grundidee darüber? Klar, Dev und Ops irgendwie damit, was gehört da noch dazu? Und diese Grundlagen muss man erstmal richtig verstanden haben, damit man dann auch sieht, so okay, was für Probleme gibt es? Oder ich muss bei der Arbeit immer von Herausforderungen reden, nicht von Problemen. Wie kann man diese überwinden? Diese Überwindungsthematik ist nicht ganz so einfach, weil es halt sehr, sehr viel menschlich ist, was das Ganze halt ein bisschen schwieriger macht, umzusetzen. Und das merkt man dann nachher dann halt auch so ein bisschen, wenn ich da auf die Punkte eingehe. Was haben wir denn da überhaupt und was kann man da denn machen? Im ersten Schritt, wie gesagt, erstmal gucken wir mal, was ist DevOps eigentlich? Und da ist es erstmal ganz grundsätzlich wichtig, dass man dieses CALMS-Modell kennt und auch versteht. Was ist CALMS genau? Das sind 5 Buchstaben. Und da gehen wir jetzt mal nacheinander rein. Also erstmal, das C steht für Kultur, beziehungsweise Culture, A für Automation, L für Lean, M für Measurement und S für Sharing. Und wie ich vorhin halt auch schon gesagt habe, also viele Sachen sind halt immer so kulturelle Themen. Wie arbeiten die Leute zusammen und wie ist die Teamstruktur zum Beispiel? Und was für Methodiken hat man innerhalb des Teams, damit man das Ganze auch anpasst? Das ist mit einer der wichtigsten Punkte. Was aber man tatsächlich häufiger eher sieht, ist, dass die Leute sich dann so, ja, wir haben jetzt hier eine CI-CD-Plattform oder eine CI-CD-Pipeline und damit sind wir jetzt DevOps. Was halt irgendwie nicht so richtig stimmig ist, weil es ist schön, wenn man was automatisiert hat. Wenn man aber Scheiße automatisiert hat, kommt auch hinten Scheiße raus. Und das muss ich dann auch immer Kunden mal erzählen, so, ja, du kannst jetzt nicht einfach von, also kannst du schon, ist dann halt kacke, 1:1 Sachen übernehmen, die halt schon vorher liefen. Und das geht dann halt auch nur, wenn vorher auch die Kultur so ein bisschen umgeändert wurde, weil solche Sachen wie Continuous Delivery, dass man halt wirklich häufiger pro Tag mal was ausrollt, das geht halt nur dann, wenn man auch wirklich das Vertrauen in die eigene Software hat. Wenn man das nicht hat, ist das ein bisschen schwierig. Und deswegen hilft dann halt auch die reine Automatisierung halt selbst nicht, wenn niemand sich traut, da eine gewisse Verantwortung dann auch zu übernehmen. Und damit auch zum dritten Punkt, nämlich Lean, das wird so ein bisschen optional angesehen bei DevOps. Ich packe das immer mit rein. Da geht es eigentlich mehr so diese Lean-Management-Themen. Also wie machen wir was, dass es auch wirklich schlank ist und die ganze Prozessstruktur schlank ist, die Teamstruktur schlank ist, damit wir halt nicht Sachen drin haben, die man eigentlich gar nicht braucht, die jetzt keinen Mehrwert stiften innerhalb des Projektes. Wer hat hier irgendwelche Prozesse oder sonst was in der Entwicklung drin, die ihr total unnötig findet? Ah, so wenig nur? Und die anderen haben gerade nicht zugehört? weil eigentlich sieht man ja ständig irgendwie was und so, ja, okay, irgendwie, also mein typisches Beispiel dazu eigentlich, so, dass wir irgendwelche, also nicht wir, sondern die Teams dann irgendwelche Approvals brauchen für irgendein bestimmtes Deployment vom Chef. Und das ist dann halt schön, dass man irgendwelche Approvals braucht, das braucht lange. Das führt aber nur dazu, dass man halt auch wieder diese Kulturthema anreißt, weil man kann ja, also der Chef, der macht ja, der codet ja nichts. Ich wollte jetzt fast sagen, der macht ja nichts, aber der codet ja zumindest nichts. Der kann also gar nicht wirklich beeinflussen, okay, ist das jetzt wirklich gut oder schlecht? Und das ist dann in dem Sinne dann natürlich nicht so sinnvoll, finde ich, wenn man ja eigentlich sagen will, okay, das Team entwickelt ja, das Team sollte ja auch selbst entscheiden, wann es deployed werden kann und wann nicht. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber es bringt halt auch nichts, irgendwelche Leute hinzuzufügen in der Hierarchiekette, die dann irgendwie was approven sollen, wovon sie keine Ahnung haben. Und damit wird dann halt auch nur die Verantwortung weggeschoben. Und das hilft dann halt auch nicht so wirklich was. Und damit kommen wir dann halt auch zum vierten Punkt, dem Measurement, also ne, typisch Metriken. Was haben wir denn da für so Punkte, damit man das Ganze überhaupt messen kann? Weil es ist schön und gut, wenn man dann sagt, so, wir sind jetzt alles produktiver geworden, aber wie ist man denn produktiver geworden? Was hat man dann gemacht? Und man kann ja ganz viel eigentlich messen. Und das wird viel zu selten, merke ich, gar nicht gemacht. Also die Teams wissen gar nicht so. Ich frage da gerne mal so, und macht ihr hier so DevOps und so? Dann so, ja, machen wir. Und dann so, und wie oft deployen wir? Deployt ihr? Und dann so, irgendwann mal, oder? Also, ne, wir haben Sprints von 2 Wochen, kommt dann häufiger mal als Antwort. Aber das heißt ja nicht, dass es immer dann deployed wird. Dann ist es halt irgendwie so schön. Also, ja, was ist jetzt eure Produktivität? Wie lange braucht ihr von Ticket wird aufgemacht bis es hin deployed? Wie lange braucht ihr denn da? Seid ihr wirklich so agil, wie agile Projektmanager das immer behaupten? Meistens ist die Antwort nein. Und das kann man aber ja auch wirklich nur dann wirklich umsetzen, wenn man es auch mal gemessen hat. Damit man auch mal sehen kann, okay, verbessern wir uns gerade, verschlechtern wir uns gerade. Und eine Sache, die man sich eigentlich immer verbessern könnte, ist Sharing. Also Sharing von Wissen und Kenntnissen, die man so gesammelt hat. Und das sieht man halt auch häufig, dass zwischen den Teams und den verschiedenen Rollen fast nicht geredet wird oder gefühlt selten geredet wird. Ich meine, klar, einige von euch werden es wahrscheinlich schon so haben, dass okay, da gibt es dann irgendwelche Knowledge-Sharing-Sessions, wo dann halt irgendwelche Leute was erzählen. Ja, ich meine, ihr seid hier, ihr hört mir zu und auch in anderen Vorträgen. Das heißt, ihr seid da auch schon interessiert, dann auch was Neues zu lernen und erzählt wahrscheinlich auch hier und da bei Fluggesprächen irgendwie was. Aber diese Struktur muss man sich ja auch erstmal schaffen innerhalb von einer Organisation. Und das ist auch irgendwie nicht ganz so gegeben. Und wenn man diese 5 Punkte dann auch wirklich mal zusammenführt und nicht nur die Automation macht, dann wird das dann auch erst auf richtiges DevOps letztendlich. Und genau das ist also der Punkt. Ich habe jetzt keine Techniken so wirklich genannt. Klar, ich habe hier und da CI/CD erwähnt als nachfolgender Punkt, aber es ist ja noch nicht, es kommt halt immer darauf an, wie man es genau drauf guckt. Und gibt es da nochmal eine andere Sichtweise, nämlich the 3 Ways, wo man dann entsprechend nochmal guckt, einen anderen Blickwinkel da drauf guckt. Klar, diese 5 Kalms, das waren ja so 5 Begriffe, aber wenn man sich das System mal anguckt, dann hat man ja noch ein paar andere Sachen. Und das erste ist nämlich der erste Way, nämlich the first way ist dann, dass man halt im Flow schaut und auch mal das ganze System anguckt. Weil was ich nämlich auch immer sehe, ist, viele Leute gucken sich dann halt immer nur innerhalb des Teams ihr eigenes Projekt dann an. Das ist dann halt ne, irgendwie ein Microservice oder ein Makroservice oder sowas in die Richtung. Wissen aber nicht, was von oben kommt oder was vorher kommt und wo es hinten rausgeht und was dann auch alles hinterhängt. Und das ist ja eigentlich wichtig, sowohl jetzt für den Business, was dann auch für den Kunden dann nützlich ist, weil es ist sehr schön, wenn man ein paar Businesses kann man ja relativ einfach verstehen, so, ne? Wenn man jetzt eine Pizzeria anguckt, da hat man ja auch ein Business und man hat einen Kunden und da ist ja relativ einfach zu sehen, okay, welche Zwischenschritte haben wir auf dem Weg und was kann da alles am Ende noch hinten bei rauskommen. Aber das wird ja bei großen IT-Projekten wird es halt immer schwieriger, überall das komplette System überhaupt zu verstehen. Und gleichzeitig geht es ja auch darum, dass man diesen Value, was vom Business kommt, was dann auch entwickelt wird, dann auch entsprechend für die Kunden am Ende, also in dem Fall dann Ops, dann halt auch bereitstellt, damit es auch schnell läuft und der Weg von hier Dev zu Ops dann auch entsprechend geschmeidig dann halt laufen soll. Und das Ganze macht man dann ja idealerweise dann halt deswegen ja dann auch in einem Team mit Dev und Ops, damit dieser Weg möglichst kurz ist und dass es dann halt aus einem Guss dann auch entsprechend kommt. Wenn man sich dann aber guckt, okay, wir haben jetzt irgendwie was dann auf Ops-Seite dann halt von Kundenseite dann kommt, also was jetzt hier rechts steht, dann kommen wir dann gleichzeitig dann auch schon zum zweiten Weg, also nicht gleichzeitig, aber danach, weil man kommt ja irgendwie Kundenfeedback, Nutzerfeedback so grundsätzlich und diese Info müssen ja auch wieder zurücklaufen, weil das sieht man ja auch häufig, ich meine, ihr seid ja auch irgendwo mal Kunde, dass man dann halt irgendwie sieht, okay, es ist schön, dass ich hier irgendwie Probleme habe, aber niemand hört zu. Und nirgendwo läuft das halt wieder dann zu den Requirements letztendlich zurück, damit da irgendwie was gefixt wird. Und das hilft dann irgendwie am Ende dann auch nichts. Das heißt, erst von Dev zu Ops, beziehungsweise von Business zum Kunden. Aber dann gleichzeitig natürlich auch die Sachen, die vom Kunden, müssen dann ja natürlich wieder zurück zum Business fließen, damit Dev was entwickeln kann, damit Ops das betreiben kann. Und das Ganze passiert ja dann nicht nur einmal, sondern ganz oft. Idealerweise dann auch so kleinschrittig, dass es dann sehr, sehr oft passieren kann und man kontinuierlich sich immer weiter verbessert mit kleinen inkrementellen Änderungen. Und diese drei Wege, die ich letztendlich beschrieben habe, da ist ja jetzt auch wenig Technik drin, sondern es ist mehr eine Arbeitsweise, wie man das halt macht. Und das ist grundsätzlich so ein Problem, dass das viele halt nicht verstehen oder halt sehr, sehr technisch drangehen. Und das kommen wir dann direkt zu den Herausforderungen, die es da so gibt. Ich habe da so ein paar Sachen, da gehe ich jetzt so. Also man kann ganz, ich habe einen eigenen Vortrag gemacht, was kann schiefgehen. Da habe ich jetzt ein paar Punkte mal rausgenommen, einfach nur, damit wir da mal gucken können, so, okay, was ist denn das überhaupt und warum ist das jetzt relevant? So die erste Sache ist die Teamstrukturen, weil was ich häufig sehe ist, man sagt irgendwie, wir machen DevOps, aber so, wenn man jetzt die Teamstrukturen und entsprechend anschaut, wie sind die Rollen überhaupt genau gemacht, dann, also innerhalb des Teams, dann passt das halt irgendwie nicht. Ich habe ja gerade ja so ein bisschen rumgefragt, wer macht hier DevOps? Wer glaubt, dass das auch richtig von der Teamstruktur ist und mit den verschiedenen Rollen? Keiner? Okay, einer oder zwei. Weil das Problem ist nämlich, dass, das ist jetzt hier mal ein Antitype, es gibt dann halt häufig, ne? Dev und Ops. Und das gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man es falsch machen kann. Und in dem Fall überlappen die sich halt gar nicht. Und ich kann nur empfehlen, mal auf generell das Buch Team Topologies empfehlen. Und die haben auch nochmal eine Webseite, wo sie auf die Teamstrukturen eingehen, was richtig und was falsch ist. Und ich habe jetzt mal hier eins beispielhaft mal rausgenommen. Links ist halt, ne, Dev und Ops halt komplett getrennt. Das ist jetzt kein DevOps, weil da ist immer noch diese Mauer drin, das ist kein geschertes Team, keine gemeinsamen Ziele, weil Ziele ist halt auch so ein Ding, weil Entwickler, die entwickeln ja Software, hoffentlich, und Bugs. Das Ziel ist ja aber immer irgendwie neue Features zu entwickeln mit idealerweise wenig Bugs. Und das Ops-Team hat ja ein ganz anderes Ziel, die sollen ja die Software durchgehend betreiben. Und das ist ja eigentlich ein Interessenskonflikt zu, wir möchten hier immer neue Features entwickeln. Und eigentlich, ich sehe den Kopf schütteln nämlich, eigentlich, weil das Ding ist ja so, okay, Also jetzt im klassischen Sinne natürlich, ne? Nicht dem, wenn man jetzt offen da dran geht. Weil wenn man jetzt davon ausgeht, okay, wir haben jetzt immer Software, die sich ändert, alle 3 Stunden und Ops hat keine Ahnung, was sie da betreiben, dann ist das für die natürlich immer gefährlich. Die werden immer nur gemessen daran, okay, die Software läuft 99,99% der Zeit, ich möchte aber keine Änderungen haben, weil dann kann ich es nicht sicherstellen. Gleichzeitig sollen aber ja natürlich neue Features hinzukommen, aber auch die Bugs gefixt werden. Und wenn da halt diese Wand dazwischen ist, dann hilft das halt nichts. Man muss halt miteinander reden. Und einige Firmen gehen dann halt hin und haben dann solche DevOps-Teams. Diese DevOps-Teams sind dann meistens aber nur die Leute, die die Pipeline betreuen und haben sie dann nochmal da reingekapselt. Was noch schlimmer ist am Ende, weil, und das sehe ich halt relativ häufig auch, weil dann Entwickler machen halt irgendwie was und dann gibt es halt irgendein Team, die betreiben dann irgendwie diese GitLab-Pipelines zum Beispiel oder schreiben halt diesen Pipeline-Code, aber die Entwickler wissen halt überhaupt nicht, wie diese Pipelines funktionieren, wohin es irgendwie deployed wird, was dann passiert. Und genau dann wird es halt auch schwierig, dass man da dann halt wieder dieses Systems-Thinking von diesen 3 Ways, also den ersten Weg, halt gar nicht mehr so wirklich sieht, weil man will ja eigentlich den ganzen Prozess dann auch sehen können, wie es dann halt fließt. Aber wenn man das halt nicht sieht, dann hat man halt wieder nur seine Scheuklappen auf. Ich sehe da einen Arm, von daher würde ich da, glaube ich, ja, das Mikrofon, glaube ich, noch.
Ich verstehe die Situation, die du beschrieben hast, dass es natürlich blöd ist, wenn die beiden Gruppen, Teilgruppen komplett disjunkt sind.
Ja.
Ich frage mich aber auch, was ist sozusagen der Gegenentwurf dazu? Man hört ja dann manchmal so, jeder im Team sollte jede Aufgabe übernehmen können.
Genau, da kommen wir jetzt.
Das halte ich aber persönlich für so ein bisschen unrealistisch. Das ist so ein bisschen wie Jobanzeigen, wo irgendwie drin steht, bitte 5 Programmiersprachen, aber fließend, entsprechendes Hochschuldiplom oder entsprechender Master, dazu nicht älter als 23 Jahre und so weiter. Ne, du weißt, was ich meine.
Genau, und 20 Jahre Kubernetes-Erfahrung.
Genau, so all solche Sachen.
Ja, genau.
Was ist deine Antwort darauf?
Das ist nämlich genau diese Slide, von daher kommt die Frage genau richtig. Weil es gibt verschiedene Sachen, was richtig ist. Also das, was du ja meintest, war ja, dass das ja jeder gleich machen sollte. Das ist das, was man jetzt hier rechts sieht, dass sich das halt so weit überlappt, dass man halt, wenn man jetzt von dem alten Struktur kommt, Dev und Ops, das ist jetzt quasi eine Gruppe, beide machen das Gleiche. Halte ich für ziemlich unrealistisch. Das Linke halte ich meistens für realistischer. Letztendlich ist es irgendwo dazwischen ja immer. Es gibt immer Leute, die sind hauptsächlich Entwickler, die wissen jetzt nicht so wirklich, wie das nicht komplett betrieben wird. Und es gibt immer Leute, die haben mehr den Fokus und so, okay, ich kümmere mich jetzt hier um die ganzen Automatisierung und den Betrieb, kenne mich aber auch aus, wie das Projekt funktioniert. Weil das Ding ist ja dann halt auch, wenn man diese komplett getrennten Teams hat, dann weiß man halt ja gar nicht, was abläuft. Ich war nämlich früher in einem alten Job war ich Consultant gewesen, da war ich dauerhaft bei einem Kunden gewesen und da war ich in einem Ops-Team und das Ops-Team hat dann halt was betrieben. Sie wissen aber nicht was so wirklich. Klar, da waren irgendwelche Namen dran, aber diese Software kann sie halt gar nicht. Und den einen aus dem Team, den hatte ich dann vor ein paar Monaten bei einer anderen Konferenz zufällig getroffen. Und den hatte ich dann gefragt, oh, warum bist du denn da eigentlich weg? Und er so, ja, ich habe keine Lust mal jede Nacht aufgeweckt zu werden. Warum wurde er jede Nacht aufgeweckt? Weil da bestimmte Anwendungen waren, die haben die Festplatte immer vollgeschrieben. Die Festplatte, und dann ist er halt nachts aufgewacht, guckt dann halt nur, oh, Festplatte schon wieder vollgelaufen, weil irgendein Logfile ausgelaufen ist. Hat das halt weggelöscht und hat er sich wieder schlafen gelegt. Nächste Nacht quasi das Gleiche, nur irgendwie mit einer Stunde Verzug oder sowas. Und das halt immer wieder. Was halt wieder zeigt, da waren halt diese Mauern drin, wo die Leute nicht miteinander geredet haben, weil sie keine Ahnung haben, was das läuft. Wäre das jetzt aber ein Team gewesen, wo einige Leute halt mehr Entwicklung machen und einige mehr Ops machen der Anwendung, dann wäre es halt viel sinnvoller gewesen, weil wäre der Weg halt viel kürzer. Weil ich kann ja direkt zu dem hingehen und sagen so, hey, ich werde hier jede Nacht wach, das passt nicht. Und komme ich gleich auch noch ein bisschen zu, oder kann ich auch jetzt sagen, da spielen halt so Themen wie Bereitschaft halt am Ende ja auch rein, dass es auch Entwickler machen müssen. Wir haben GitLab.com läuft ja auch 24 Stunden, 24/7 hoffentlich, oder meistens. Aber da sind halt auch Entwickler dran, die Bereitschaft machen müssen. Und es gibt trotzdem noch in dem Fall dann Zeit-Reliability-Engineers, da sieht es ja nochmal ein bisschen anders aus, die hauptsächlich den Betrieb betreiben. den Betrieb sicherstellen. So. Und trotzdem gibt es halt nochmal Entwickler, die Bereitschaft machen, damit man halt was machen kann. Das heißt, es gibt zwar immer eine Überlappung, mal ist sie stärker, mal ist sie weniger stark. Weil ich habe zum Beispiel selbst mal so ein bisschen entwickelt, ich habe auch so ein bisschen Ops gemacht. Ich würde also mich, wenn ich jetzt in so ein Team reinkommen würde und ich würde jetzt rein wieder zurück komplett rein in die Technik gehen, was ich heute halt nicht ganz so bin, dann würde ich halt irgendwo dazwischen sein, um mich dazwischen kümmern, um beide Sachen, sowohl, dass man sich, ne, dass die Bildinfrastruktur richtig läuft, aber auch, dass es halt richtig deployed wird. Aber ich habe jetzt keine so tiefe Erfahrung mit einem Monitoring-System zum Beispiel, weil nicht jeder Entwickler kann natürlich Monitoring-Konfiguration alle möglichen Sachen kennen. Hat aber jemanden im Team, der das halt kann. Und da muss man dann auch die richtige Struktur finden, dass es dann auch passt. Und das ist gleichzeitig auch wieder ein Problem, weil das kann man jetzt, wenn man jetzt reiner Techie ist, kann man das schwierig machen, weil das gehört ja noch Hiring dazu, da gehört die ganze Firmenstruktur hinter. Und das ist nicht ganz so einfach. Und das größte Problem ist aber halt meistens so ein Mindset-Problem. Und keine Sorge, jetzt kommt kein neoliberale Sache, die sagen, man kann es alles schaffen, aber sondern hier geht es mehr darum, dass man viel zu häufig dann sieht, weil ich hatte vorhin durch die Slides nochmal gegangen, habe ein paar Sachen gemacht, der Kollege, der hier auch sitzt, direkt dann so, ah ja, das kenne ich von meinen Kunden, wo ich bin, weil es dann halt immer so ist, oh, irgendwas funktioniert, und dann ist ja gut, ist ja nicht meine Abteilung, kümmert sich jemand anders drum. Und das funktioniert dann, das sieht man dann halt häufig bei Dev und Ops dann auch, weil das habe ich dann in der anderen Firma, wo ich dann halt mal war, halt auch gesehen. Dann so, ja, die Devs, die machen da irgendwas, die haben ja keine Ahnung, wie das betrieben wird. Aber das ist ja gerade das Problem. Die sollten das vielleicht kennen. Und genau deswegen mache ich ja auch diesen Talk letztendlich, um einfach mal zu gucken, so okay, wir müssen jetzt die Punkte hier ansprechen, wo man eigentlich mal drauf gucken sollte, wenn man mal einen Schritt zurückgeht. Klar, es gibt hier und da immer ganz viele kleine Fehler und Probleme, aber wie lösen wir das jetzt? Und das erste Problem ist erstmal nur so, okay, mein Problem ist auch euer Problem. Wir müssen da jetzt gemeinsam dran. So wirklich gut funktioniert das halt nur, wenn es weiter oben dann auch erkannt wird, wenn es irgendeine Person gibt, ne, so eine Führungskraft, die auch wirklich führt und halt eine Idee hat, wie man da weitergehen kann. Und erst dann kann man dann die nächsten Sachen dann machen. Und was ich halt immer gerne sage ist, oder was generell heißt, People over Processes over Tools. Und hier habe ich es genau umgedreht, weil das ist ja das Problem, dass viele Leute halt erstmal das Tool hinsetzen, zum Beispiel so ein GitLab, was erstmal gut ist, weil das hilft schon mal bei ein paar Sachen. Aber es hilft halt nicht, das beste Tool hilft halt nicht, wenn die Prozesse scheiße sind. Und die besten Prozesse helfen halt auch nicht. Und daher hatte ich mich einmal von einem Kunden versprochen und fast gesagt, wenn die Menschen scheiße sind. Weil man halt die Menschen halt auch abholen muss. Weil ne, man kann schön, wenn du jetzt theoretisch jetzt 10-mal am Tag deployen kannst, so bewerben wir GitLab zum Beispiel, ist auch gut und richtig, kann man machen, aber da kommt man nicht von heute auf morgen hin. Viele werden sich halt gar nicht trauen, überhaupt mal, okay, ich mache jetzt eine Änderung und die sollte jetzt nach einem Review dann doch innerhalb der nächsten Stunde deployed werden. Das trauen sich die meisten dann halt auch nicht, weil halt dieses Verständnis vom ganzen System zum Beispiel auch fehlt. Und wenn das halt nicht da ist, dann ist das halt ein bisschen schwierig. Und wenn man aber wieder guckt, so ja, okay, wir automatisieren das einfach, dann ist es halt, ja, schön, aber nicht schön. Und damit zum eigentlichen Thema halt so, wie kann man diese Probleme, die es da so grundsätzlich, es gibt natürlich ganz viele Probleme, diese Probleme überhaupt überwinden. Und das ist nicht so einfach, weil der erste Punkt ist, das hatte ich ja gerade schon, dass man so eine Management-Unterstützung eigentlich braucht. Wenn ich mit den Kunden rede und ich bin halt quasi Teil des ja, Sales-Teams, aber halt auf mehr technischer Ebene, ich kann halt immer so sagen, so, okay, was geht mit GitLab, so rein technisch, aber das sind halt meistens nur die Leute, die entweder das GitLab betreiben oder halt das GitLab nutzen, aber es ist halt selten jemand weiter drüber und genau das ist das Problem. Und zwar, weil wenn man ein richtiges DevOps dann auch wirklich machen will, weil es hilft halt nicht, wenn die Leute, mit denen man dann halt spricht, dann halt auch sagen, ja, pff, das ist ja nicht meine Baustelle, so was die anderen Teams machen oder sonst was, wissen sie ja teilweise auch nicht. Und bei mir ist es halt, der Kundenstamm sind halt große alte deutsche Firmen, mehr oder weniger. Also so, ne, die Enterprise mit mehreren Tausend, Zehntausenden Mitarbeitern oder auch IT-Lern, die dann die Systeme nutzen. Und da gibt es selten jemanden, der dann halt auch wirklich mal guckt, so hey, wir haben jetzt hier zum Beispiel, was dann auch wieder technisch sein kann, was ja in Ordnung ist, völlig komplexe, kaputte Entwicklungsworkflow, Workflows zum Beispiel, die sind überhaupt nicht effizient. Und ich habe nur einen Kunden gesehen, und das war kein deutscher Kunde, sondern ein Schweizer Kunde. Und der Typ saß dann auch in den USA mit einem eher Startup-Mindset, der dann halt die Firma zu einer IT-Bude umgebaut hat, was aber halt eine ganz andere Branche dann halt ist. Und da gibt es dann halt jemanden, hey, der geht dann halt hin und sagt dann zu den Leuten so, hey, wir müssen hier mal was verbessern, damit das Ganze halt schnell läuft, weil es gibt voll viele Firmen, wo du dann ja irgendwie so anfängst, wo ich dann teilweise auch als Externer reinkam und dann wartest du erstmal 3 Tage, wenn es gut läuft, dass alle Zugänge hast. Und und wenn du das schon, ich sehe schon einen hier so machen, genau, das kostet verdammt viel Geld. Aber das multipliziert sich ja eigentlich dadurch, dass du an jeder möglichen Stelle innerhalb der Firma irgendwo was hast, was richtig lange dauert und wo halt tote Zeit ist. Und dann ist es halt schön, wenn du dann halt einen GitLab dir gekauft und hingestellt hast, wenn du aber dann immer noch nicht diese Prozesse angepasst hast, wo total viele Sachen rumliegen, aber das dann halt richtig geordnet sein muss für über die verschiedenen Rollen und Teams hinweg, dann ist das da fehlt dann da halt was. Und deswegen ist halt wichtig eigentlich, und deswegen müsste ich diesen Vortrag, ich glaube, ist hier jemand irgendwie so höhere Führungskraft oder sowas? Jetzt traut sich keiner. ist das eigentlich so ein Vortrag für die Leute. Deswegen finde ich es immer so ein bisschen schwierig, weil es muss halt von oben kommen, aber es muss halt auch ein gewisser Druck von unten kommen. Und deswegen versuche ich so ein bisschen zu zeigen, so, okay, was kann man jetzt, wenn man von unten kommt quasi, machen, damit das Ganze überhaupt schöner, besser, einfacher wird, zumindest für sich selbst. Weil wenn man jetzt hingeht und sagt, als einzelner Mitarbeiter vielleicht auch noch, ja, ich möchte, sollen wir nicht DevOps machen? Dann kommt von oben so, ja, warum denn? Haben wir doch schon immer so gemacht. Und das funktioniert halt nicht so gut. Und ein Punkt ist dann halt immer so, ja, wenn du dann halt mal wirklich mal mit einer Führungskraft sprichst, ist dann halt irgendwie dann so, ja, okay, eigentlich musst du als jetzt normaler Techie quasi ja auch Verantwortung übernehmen. Das ist ja dann Teil vom DevOps-Team ja dann auch, dass das Team eine gewisse Verantwortung dann halt auch übernimmt über den ganzen Stack, den sie dann mitbetreut. Wenn diese das nicht machen, dann gibt es natürlich auch, wird das Management halt sagen, sei, ich muss dir hier alles machen für dich, damit du aus dem Schneider bist. Warum sollten wir jetzt irgendwie was anfangen umzustrukturieren? Und das sind dann halt ganz viele Sachen, wie ne, Hiring, Leute einstellen oder halt auch die in den technischen Toolstack mal anzuschauen und gucken, okay, was können wir da vielleicht verbessern oder anders machen? Und das ist das, wo ich vorhin halt schon meinte, das ist sehr, sehr schwierig, halt sehr pauschal zu beantworten, weil das halt sehr, sehr häufig an, was für eine Firma ist das? Ist sie jetzt groß? Ist sie jetzt klein? Hat man jetzt viele Freiheiten? Hat man fast keine Freiheiten? Es ist alles immer sehr, sehr schwierig umzusetzen oder zu so einen gewissen Rat sehr pauschal zu geben, weil die Antwort eigentlich immer sein kann, es kommt drauf an. Und aber ein Punkt, den man schon irgendwie so einführen kann, finde ich, ist Continuous Learning. Das können verschiedene Dinge sein. Und zumindest wenn man, da gehe ich jetzt auch mal von aus, man kriegt das auch irgendwie Zeit zum Lernen. Und jetzt frage ich nochmal in die Runde, wer sieht ständig die gleichen Fehler immer wieder passieren? Ja, das ist auch wieder so ein Fünftel oder sowas, wo man immer wieder sieht, okay, es passieren immer die gleichen Fehler. Und eigentlich ist ja, Fehler passieren, ist auch völlig in Ordnung in einer gewissen Art. Es sollte halt nicht fahrlässig sein. Aber was kann man tun, damit das halt nicht nochmal passiert? Und wenn wir von DevOps sprechen und eigentlich gucken, dass wir das ganze System auch verstehen wollen und auch den kompletten Stack, dann man muss ja nicht komplett jedes Detail verstehen, aber ja zumindest so grob und grundsätzlich verstehen. Dann kann es zum Beispiel helfen, das dann einfache Sachen zu machen, so okay, wir sehen ständig, wie bei der anderen Firma, wo ich dann war, dass dann dass die Platte da verläuft. Vielleicht gehe ich mal wirklich mal zu dem Team hin, setze mich einen Tag hin und gucke dann mal, als Ops jetzt und guckt jetzt überhaupt erstmal mal, okay, warum passiert das überhaupt? Können wir da nicht irgendwie was machen, damit das geht? Und dadurch kann man ja zum Beispiel auch irgendwelche Feedback-Loops dann mit einbauen, ohne dass man jetzt viel weiter oben da was aufhängen muss. Einfach nur um zu sagen, so, hey, wir haben jetzt hier diverse Probleme, die versuchen wir jetzt mal wirklich anzugehen. Und so Retrospektiven aus der agilen Entwicklung kennt man ja, aber die sind halt meistens ja auch nur innerhalb des Teams Und wenn man das aber halt nur innerhalb des Teams macht, ist das auch wieder problematisch, weil das ja in anderen Ecken der Firma ja auch wieder auftauchen kann, nur mit anderen Sachen. Bei einigen Firmen gibt es dann halt auch so Retrospektiven quasi, oder wo ne, so Vorträge, Mini-Konferenzen haben bestimmt die einen oder anderen hier auch, wo es dann entsprechend groß gemacht wird oder auch mal erzählt, okay, was hat denn mal nicht funktioniert, was haben wir ausprobiert, warum hat mal was nicht funktioniert. Und meistens wird irgendwie auch nur erzählt, was funktioniert, aber nicht, was nicht funktioniert und warum nicht, wo ist man halt was hingegen gelaufen. Und gerade diese Infos sind ja gerade wichtig, wenn jetzt irgendwie, ne, man hat eine Mobile-App, da wird mal irgendwie was entwickelt, das hat dann auch nicht mal was mit Ops zu tun, aber ein anderes Team fängt jetzt auch nochmal was an zu entwickeln, weil es irgendwie eine ganz große Firma ist, aber man kriegt halt überhaupt nichts mit. Und solche Sachen kann man ja trotzdem irgendwie versuchen zu einzubinden, damit man gegeneinander, voneinander lernen kann. Und damit auch zum nächsten Punkt, solche Sachen, die man dann halt so macht, die nicht nur rein technisch sind, da kann man ja auch zumindest mal hingehen und gucken, okay, wie können wir die Visibilität erhöhen? Das ist eigentlich relativ breit. Ich kann ja jetzt sagen auch so, okay, meistens sehen die Teams ja nur immer ihre eigene Sache, also ihre eigenen Pipelines, ihre eigenen Projekte, aber sehen überhaupt nichts, was draußen läuft. Und das kann man ja zumindest mal gucken, so okay, wenn man Projekte hat, die von verschiedenen Teams genutzt werden, hatte ich dann halt auch schon häufig gesehen, so okay, da wird dann halt nur per E-Mail oder Ticket-Ping-Pong quasi geschrieben, gespielt, weil irgendwer was implementiert hat oder was nicht funktioniert, statt einfach mal den Source-Code freizugeben, damit man auch mal sagen kann, okay, ich gucke mir jetzt einfach den Code an und debugge mir das selbst, also Inner-Sourcing zu betreiben, was ja auch helfen kann, um Zusammenarbeitsprobleme zu lösen, weil man kann ja mit Leuten sprechen, das vergessen manchmal Leute, man kann sprechen. Aber dafür muss man es aber erstmal auch sichtbar machen, so von wegen so, hey, es ist okay, wenn man was frei, offen, zugänglich macht, was ja eigentlich sinnvoller ist. Ich meine, wir sind da auf einer Open-Source-Konferenz, das ist eigentlich relativ klar. Viele machen das halt schon innerhalb der Firma nicht, was dann wiederum ein Problem ist, dass es in voll vielen Firmen eine Policy gibt von wegen, Source-Code darf nicht intern öffentlich sein. Und dann hilft auch die... Und da kommen wir wieder zu dieser Management-Problematik zurück. Es hilft dann halt nichts, wenn man diverse Dinge gar nicht sagt, weil da irgendwie eine Policy ist. Also ich habe manchmal so komische Sachen gehört, da fragt man sich so, wer denkt sich das aus? Weil das war dann halt ein Kunde hatte dann mich gefragt, so, ja, sie würden gerne, dass Leute, die im Team sind, sollten aber nicht den Source Code sehen können. Die sollen nämlich nur so Projektmanagement-Sachen machen. Und dann sind sie so, ja, wenn sie, dann frage ich sie so, ja, okay, warum? Also klar, wenn sie nur Projektmanagement machen sollen und GitLab-Issues dafür verwenden, ist es ja schön und gut, dann sollen sie halt GitLab-Issues verwenden und gut ist. Dann sie, ja, aber die können ja was kaputt machen. Dann so, naja, was sollen sie kaputt machen? A, wissen sie eh nicht, wie man Git-Commits macht und B, gibt es ja Branch Protection Rules und so weiter, dass es technisch eingrenzen kann. Und es macht dann halt keinen Sinn, weil die Leute arbeiten in der Regel ja hoffentlich zumindest mit Merge Requests oder sowas, sodass eh alles approved werden muss, wenn was reinfließt. Und dann kann da auch niemand was kaputt machen. Dann sagt, ja, aber da merkt man dann wieder, okay, das geht jetzt in die nächste Richtung. Ja, das geht auch nicht. Also, ja, okay, aber warum denn nicht? Und dann kam irgendwie raus, die haben Passwörter im Source Code gehabt. Und dann dachte ich so, okay, aber dann ist ja das Problem nicht, Visibilität einzuschränken, weil ich habe natürlich auch hingegangen und sagen so, hey, wenn Projektmanagement, und das ist das Schöne an GitLab, dass da alles ja in einem Ding ist, dann sehen Sie ja in einem Issue direkt hier eigentlich auch, da ist ein Merge Request, da läuft gerade Arbeit ab, auch wenn ich nicht alles verstehe. Ich habe eine Visibilität, darum erzähle ich das ja auch gerade. Und muss halt nicht nochmal nachfragen, macht das Ganze effizienter, als wenn ich nochmal nachfragen muss, ja, diese Änderung, die du machen wolltest, wo ist sie denn jetzt fertig? Oder hast du angefangen oder nicht? Das liegt ja schon seit 3 Wochen, aber angeblich hast du ja schon angefangen. Die erspart man sich halt, wenn man zumindest sieht, okay, da passieren irgendwelche Commits. Und am Ende stellte sich dann, und dann hat die dann, um zurück zu um das Beispiel zu kommen, war dann halt so, ja, okay, ich habe jetzt hier meine Passwörter im Code, aber den kann man ja, das ist ja generell nicht so sinnvoll. Also meinte ich so, okay, kann man ja alles rausnehmen, alles kein Problem, packt man das dann halt irgendwie in ein Secrets-Management-Tool rein und dann hat man das Problem ja erledigt. Dann so, ja, eigentlich ist es ja doch kein Problem, weil es liegt in irgendwelchen speziellen Netzwerken, wo die Leute, die das nicht sehen dürfen, eh keinen Zugriff haben. Und dann so, okay, aber was ist jetzt eigentlich dein Problem? Ja, es war halt eine Policy. Und wenn es eine Policy gibt, man darf die Projekte nicht öffentlich machen, dann ist die Policy halt da. Und da kommen wir wieder zu dem ersten Problem zurück. Man braucht eigentlich Management-Unterstützung für so ein paar Sachen. Und genau da muss man halt mal gucken, dass man auch die Teamgrenzen überwindet und mal mit Leuten spricht. Und ich sage jetzt auch wieder ein Beispiel, wo man mit Leuten halt sprechen sollte. Weil ein anderes Beispiel auch bei einer anderen, als ich selbst woanders gearbeitet habe, halt, da gab es dann halt außer, da wurden halt irgendwelche Firewall-Regeln halt gemacht zwischen den verschiedenen Teams. Und das war halt total ineffizient, weil da wurden halt irgendwie Jira-Issues aufgemacht und jedes Team hatte ihr eigenes Framework, um irgendwelche Firewall-Regeln zwischen verschiedenen Diensten aufzumachen. Und dann hängt das erstmal 2 Tage in den Approval-Sachen und dann braucht das nochmal 3 Tage, bis das implementiert wurde. Weil dann halt irgendwie das Quellsystem, das Zielsystem betroffen war, die mussten das ja einstellen und das andere mussten es approven. Und dann gab es nochmal das Team, was dann die Firewall-Regel entsprechend eingetragen hat im Source Code. Und da kamen dann Leute dann teilweise mit Schokolade bewaffnet, um die Leute zu bestechen, um es schneller zu machen. Das ist zumindest irgendwie, Teamgrenzen überwinden ja schon, aber eigentlich wäre es ja schon sinnvoll, wenn du sagst, ey, lass mal kurz mit den Leuten reden, damit wir das Ganze effizienter machen. Stattdessen wird halt immer nur im eigenen Team geschaut und bloß nicht versucht, irgendwie noch mit anderen zusammenzuarbeiten. Ist einfacher gesagt als getan, weil sehr, sehr viel Firmendynamiken mit reinspielt. Je größer die Firma ist, desto schwieriger ist das irgendwie auch, weil du dann natürlich, das skaliert ja dann irgendwie nicht, dann kommen wir wieder zu einem Problem, eigentlich braucht man so ein Management. Blick darauf, dass man das Ganze auch mal effizienter machen könnte, aber das ist dann halt schwierig und da gab es zumindest mal sowas wie, die haben das fand ich auch irgendwie, den Begriff fand ich komisch, Inspektion, also naja, da ist dann halt einer von dem einen Team in das andere dann gegangen, mit dem sie zusammenarbeiten und dann daneben gesessen, einfach mal erklärt haben und geredet haben, wie was funktioniert. Ich finde den Namen Inspektion halt komisch. Das wirkt, klingt sehr überwachungstechnisch, aber letztendlich fand ich das Konzept eigentlich ganz gut, weil dann wird man halt, ne, sitzt halt mal mit einem Entwickler, mit einem Ops am gleichen Tisch und schaut mal drüber, wie funktioniert das System hier überhaupt, um mehr davon zu verstehen. Und das ist ja grundsätzlich ganz gut. Ich würde es halt nur anders nennen. keine Ahnung, ja, gefühlt Probearbeiten, so von wegen, hey, du siehst mal hier, was in Ops passiert. Genau solche Sachen gehen ja auch nicht von heute auf morgen. Also wenn man jetzt mal denkt, wir schieben jetzt Dev und Ops dann auch wirklich mal zusammen, dann geht das ja eh nicht von heute auf morgen, weil die Prozesse müssen ja auch dann auch angepasst werden und die Menschen ja auch. Und so eine Mechanik kann zum Beispiel ja helfen, dann zumindest mal die Leute zusammenzubringen, so von wegen so, okay, die sollen sich mal erstmal beschnuppern und kennenlernen, aber gleichzeitig auch schon in die Technik reingehen und gucken, okay, wie funktioniert das Ganze überhaupt und zumindest die ersten Probleme zu überwinden. Und das geht dann halt nur, wenn man über die verschiedenen Teams dann hinwegschaut. Das ist halt nicht nur Dev und Ops, weil ich hatte dann teilweise noch getrennte QA-Teams zu sehen, die sind dann immer den Änderungen vom Dev-Team hinterhergerannt, wo ich dann auch so denke, so, ach, vielleicht redet ihr mal. Kommen wir wieder zu dem Management-Problem, weil das die Teamstruktur gar nicht hergegeben hat, so wirklich, weil es in einer ganz anderen Abteilung hing. Ich habe dann halt nur gesehen, wie da jemand ständig so, oh, mein Jenkins-Job funktionierte nicht, weil ich habe dann da mal was, weil die Entwickler haben halt normal ihre Anwendung weiterentwickelt, aber davon hat das QA, die QA-Menschen nichts von mitbekommen. Und das ist dann halt irgendwie schade zu sehen, wie viel Geld da verbraten wird. Und wenn man manchmal denkt, dann sagt, ich bin da auch Kunde von. Es könnte alles günstiger sein. Aber gut, und genau deswegen rede ich halt über solche Themen, weil es halt, aber auch, das ist halt keine einfache Lösung, sowas zu machen. Und dann kommt Security, spielt ja auch nochmal eine Rolle. Deswegen sprechen wir auch von DevSecOps häufig, wenn es um die Security-Sachen geht. Und da sehe ich dann auch ständig dann so, wenn ich dann manche so fragen, sondern ja, hier, wir möchten jetzt Security-Scans in der Pipeline auswählen, wir machen das schon mit irgendein spezielles Tool. Dann so, aha, okay. Und wir gucken auf die Ergebnisse drauf. Dann so, ja, da guckt dann nur das Security-Team drauf. Dann so, ja gut, aber ihr als Entwickler, ihr entwickelt die Sachen, ja. Dann solltet ihr auch die Security-Vulnerability sehen können. Dann so, ja, aber das ist alles die Aufgabe vom Security-Team. Und wo ich dann denke, so, also das ist natürlich Teil meines Jobs, das zu erklären und meistens klappt das dann halt auch so, hey, es wird auch für das Security-Team einfacher, wenn das Team dann halt auf die gleichen Dashboards gucken kann, die gleichen Daten sieht für ihr eigenes Projekt, weil die kennen das Projekt halt und je früher die das sehen, desto besser wird das dann halt eigentlich. Und das sind so sehr, sehr viele Konstrukte, die da zusammenkommen, einfach nur damit zusammenhängen, dass diese Teamstrukturen und sehr immer nur ich geguckt wird, statt einfach mal drumherum zu schauen. Und zu reden und zu gucken, okay, wie können wir das denn generell verbessern? Und eine Hilfe kann dann zum Beispiel aber halt auch sein, dass man so ein DevOps-Transformationsteam, nenne ich das jetzt mal, weil einzuführen, wenn man gerade eh diesen Wandel dann halt macht. Ich habe das jetzt nicht DevOps-Team genannt, weil ich frage immer mal wieder, wenn ich mit Leuten rede, so, ja, sie machen DevOps. Und sie, okay, was heißt das jetzt für dich? Und häufig ist es dann halt eigentlich nur, dass die betreiben oder helfen den Teams beim Enablement auf der technischen Seite von so Pipeline-Thematiken. Was ja auch sinnvoll ist, weil ich ja mit großen Firmen arbeite. Und da gibt es dann halt Leute, die gucken dann, dass diese Sachen halt möglichst effizient ablaufen. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn man dann halt mehrere Bausteine dann auch hat innerhalb von so einem Team bereitgestellt, die dann als Experten sind, quasi von dem technischen Tooling dann halt in die verschiedenen Teams reingeht und mit denen spricht und dann halt auch mehr die Challenges von den verschiedenen Teams dann halt sehen können und verarbeiten können. Und wenn man das dann auch, das ist dann natürlich nur ein Werkzeug, was dann helfen kann, aber für mich ist es auch immer wichtig, dass der Name dann auch richtig gewählt ist und meistens ist es halt irgendwie nicht so offensichtlich richtig gut gewählt. Und das, finde ich, macht es immer ein bisschen schwierig, wenn man mit Leuten redet, okay, was haben wir denn da überhaupt und was macht ihr jetzt eigentlich wirklich? Und genau. Und idealerweise sitzt dann halt, und damit zurück zu dieser Teamstruktur, sitzt dann dieses DevOps-Team halt zwar auch in der Mitte getrennt vom Dev und Ops, aber das Team, die Idee des Teams ist dann letztendlich eigentlich nur, sich selbst abzuschaffen, damit man halt nicht nur die technischen, aber vielleicht auch die kulturellen Aspekte dann zwischen Dev und Ops dann halt langsam mit zusammenzieht, damit das Ganze halt effizienter wird, damit man halt so Sachen wie die Beispiele, die ich vorhin genannt habe mit diesen Firewall-Regeln oder halt die Festplatte läuft immer voll, dass diese dann entsprechend zusammengezogen werden und die Probleme gefixt werden und dann lernen sich die Leute ja auch besser kennen, was dann natürlich auch grundsätzlich ja dann gut ist und idealerweise schafft sich das DevOps-Team selbst dann noch ab nach einer Weile, weil die Teams dann autark so arbeiten können. Und wie groß dann die Überlappung ist, ist dann letztendlich abhängig auch von vielen Faktoren. Eine Sache, das wird euch vielleicht überraschen, Empathie oder Verständnis. Schwieriges Thema bei einigen. Das ist schon so eine Sache, was sie dann halt auch merken, dann so ja, wenn jetzt auch wieder dieses Thema mit, ich werde in der Nacht geweckt, weil irgendwie irgendwas da vollläuft auf der Festplatte. Das ist natürlich ja, da sollte eigentlich auch ein Entwickler halt wissen, so okay, das ist jetzt auch für die Person jetzt nicht so geil. Wie kann ich denen jetzt helfen? Aber das geht natürlich auch nur, wenn man miteinander spricht. Und das ist mehr so ein Kritikpunkt generell, was ich so sehe. Es ist viel zu oft, wird immer nur halt mit dem Finger auf anderen gezeigt. Da ist was kaputt gegangen. Ich habe es denen doch gerade gesagt. Ne, told you so mache ich zu oft auch. Kennen wahrscheinlich auch viele so ein told you so-Moment. Aber es hilft dann am Ende dann ja auch niemanden. Und das finde ich dann auch irgendwie so ein bisschen, ich so, okay, wenn ihr jetzt auch wirklich zusammenarbeiten wollt, dann müsst ihr auch eine gewisse Empathie haben für diese verschiedenen Fokuspunkte, die jede Person dann auch entsprechend hat. Und wenn das dann schon nicht so gut ist oder nicht so wirklich gemacht wird, dann ist das Ganze so ein bisschen schwierig. Ein anderer Punkt, jetzt kommen drei verschiedene Abkürzungen, kennen die einen vielleicht, das sehe ich sehr, sehr häufig, das ist jetzt mehr technisch betrachtet, NIH, Not Invented Here-Syndrom quasi, dass man ständig irgendwie was baut, was nicht, weil es ja halt nicht hier implementiert worden ist. Meistens eher seltener ein Problem. YACNI finde ich spannender. You ain't gonna need it. Also man baut sich irgendwie was, weil es toll ist oder weil es irgendwie spannend ist für irgendeinen speziellen Use Case. Aber im Endeffekt braucht es niemand. Und das ist zwar schön und gut, wenn man das mal gemacht hat. Und ich kenne das auch. Habe ich früher auch viel gemacht. Ich habe dann irgendwie was gebaut, weil es irgendwie total cool und spannend war und dann ganz stolz war, was für ein Engineering-Aufwand man reingesteckt hat. Aber im Endeffekt dann so, ja, okay, das hilft jetzt eigentlich niemandem. Stattdessen macht es den Prozess oder wie gearbeitet wird, alles ein bisschen komplizierter. Das möglichst einstellen. Also grundsätzlich, finde ich. Also lieber gucken, dass man das möglichst einfach hält. Aber was ich schon teilweise gesehen habe, was CI/CD-Pipelines angeht, die halt total komplex irgendwie gebaut worden sind, alle möglichen Sachen dann noch möglich sind, aber auch irgendwie nicht. Hauptsache ist möglichst kompliziert. Das hilft dann irgendwie dann auch nicht, weil das nimmt dann wieder diese Autonomie von den Teams dann halt runter. Und gerade diese Autonomie in der Teams ist eigentlich auch wichtig, dass sie selbst möglich alles machen können. Und wenn man dann aber wieder so ein Team hat, was dann sich um die Pipelines kümmert, so ein bisschen, aber das ist halt super kompliziert, dann macht das auch ganz keinen Spaß. Und deswegen auch keep it stupid und simple oder andersrum, dass man das möglichst einfach hält. Alles, was so, was also generell natürlich, aber alles, was auch so Infrastruktur betrifft, was CI/CD zum Beispiel betrifft. Und das ist dann entsprechend auch die Toolchain-Vereinfachung. Wenn ich manchmal so gucke, was dann so für Tools zusammengestöpselt werden, das ist manchmal echt spannend, weil du dann auch irgendwie so siehst, okay, dann hat man einen Jira, dann hat man ein Source Code Management, dann hat man noch irgendwie ein externes Code Review Tool, dann hat man noch irgendwas für CI, dann hat man noch irgendwas anderes für CD und so weiter. Und irgendwie springt man dann von einem zum anderen Tool und dann hat man halt wieder keinen Security-Dashboard zum Beispiel, wo man da was nicht sehen kann oder darf, weil es nicht konfiguriert wurde und dann wird alles super komplex. Deswegen bin ich ganz grundsätzlich großer Fan davon, möglichst die Toolchain, die man so hat, zu vereinfachen. Ganz lustiges Ding war dann, als ich mal mit jemandem gesprochen habe und ich muss immer Fragen stellen, wenn ich mit Kunden rede, um zu gucken, okay, was nutzen die überhaupt, was haben sie für Tools? Da habe ich dann mal so gefragt, so okay, und das war dann eine ganz einfache Toolchain. Da habe ich dann gefragt, so, okay, aber wie macht ihr denn eure Deployments? Kam die Antwort, mit Jira. Genau. Dann meinte ich so, nee, ich meinte Deployments, nicht Issue Management oder Projektmanagement. Kam dann raus, die hat dann irgendwie so ein Custom-Plugin geschrieben in Jira, was dann den Source-Code aus dem CVS SVN gezogen hat und dann irgendwohin deployed hat. Und das dann halt in so einen Jira-Workflow mit abgefrühstückt. Muss man erstmal mal auf diese Idee kommen, sowas mal zu machen. Also, weil dann hat man halt diesen Workflow in Jira dann noch mit drin, muss dann halt Jira nicht verlassen. Dann wäre es in dem Fall eine Toolchain-Vereinfachung. Hat dann aber wiederum total custom Ding, was wahrscheinlich durchlöchert ist mit irgendwelchen Sicherheitslücken, die man theoretisch ausnutzen kann, weil man das da irgendwie was zusammengefrickelt hat, was nicht zusammengehört. Und das kommt man manchmal auf so Sachen und denkt so, muss man erstmal drauf kommen. Und das sehe ich dann auch häufig, das ist jetzt hier die Cloud Native Computing Landscape. Und wenn man dann mal so guckt, was dann, also jetzt nur exemplarisch natürlich, wenn mir Leute dann versuchen zu erklären, wie ihre Toolchain funktioniert, ich steige dann häufig dann halt aus und dann so. Okay, weil dann hat, also klar, ein paar Sachen kann man natürlich nicht so vereinfachen, ne? Weil man hat man dann natürlich, ne, irgendwie, dann hat man irgendwie einen Jenkins, dann hat man Terraform, dann hat man noch ein Ansible und was weiß ich alles. Ein paar Sachen kann man dann natürlich nicht ersetzen oder vereinfachen, aber ein paar Sachen werden dann unnötig verkompliziert, indem man dann einen Jenkins für CI hat, einen Jenkins für CD hat und dann noch einen Jenkins für QA hat, alles schon mal gesehen, die aber irgendwie dann alle nacheinander irgendwie angesprochen werden und das ist dann auch irgendwie nicht so sinnvoll. Und über Metriken hatte ich vorhin ja schon erwähnt. Und eigentlich geht es ja darum, auch so ein bisschen zu gucken, okay, wie kann ich jetzt mein Management davon überzeugen? Und so Management mag ja eigentlich Metriken, Zahlen, KPIs und sowas. Und viele Tools bringen ja sowas ja auch schon mit. Und wenn man jetzt mal gucken kann, okay, ich bin jetzt nur in meinem Team damit beschäftigt, Verbesserungen einzuführen, damit man zum Beispiel irgendwie schneller entwickeln kann oder sowas. Und wenn man zumindest diese Autonomie innerhalb des eigenen Teams hat, dann kann man da schon mal gucken, so, okay, kann man irgendwas messen? Haben die Tools, die wir nutzen, irgendwelche Metriken, die ich verwenden kann, um zu gucken, okay, sind wir jetzt besser geworden oder sonst was? Weil das hilft dann ja auch, zum Management zu gehen und sagen, so, hey, wir haben jetzt hier was probiert, das hilft und das wird schneller und besser und wir sparen uns hier viel Arbeit. Aber viel wichtiger ist, dass man das auf die ganze Firma oder für die Nachbarteams dann auch mal umsetzt. Dann hilft das zumindest schon mal irgendwie faktenbasiert dann arbeiten zu können. Aber dafür braucht man erstmal ein paar Fakten, die man dann halt aufgebaut hat. Und das merke ich dann halt, Metriken interessieren meistens zwar die Techies nicht, aber Management findet das immer super toll. Die Wahrheit ist natürlich irgendwo in der Mitte, wenn man dann halt natürlich auch mal wieder gucken muss, okay, wie sind die Tendenzen, also Deployment-Frequency zum Beispiel, wie oft deployen wir jetzt wirklich? Sieht man halt manche schöne Zahlen oder manchmal hört man natürlich, was Amazon oder Google dann macht, aber die wenigsten Firmen sind Amazon oder Google und die kochen dann auch nur mit Wasser und deployen halt, wenn es gut läuft, oder also wir bei GitLab selbst deployen auch irgendwie an Wochentagen, also montags bis Freitagmittags oder sowas, je nachdem, welche Zeitzone man anschaut, irgendwie 7 bis 9 Mal pro Tag, aber dann am Wochenende halt nicht. Und damit kommen wir so zum Ende des Vortrags auch. Und wenn das auch alles nicht hilft, alles kacke ist, weil alles nicht funktioniert, dann lauf. Das war's. Eine Sache noch, du hattest ja gesagt, ich plane ein DevOps-Buch zu schreiben. Es ist fast fertig. Es kommt wahrscheinlich voraussichtlich im Oktober raus. Das Buchcover ist zumindest schon mal da. Darum wird es auch. Deswegen mache ich auch so einen Vortrag, weil das gerade auch voll mein Thema ist. Ich auch später, wenn ich bin heute und morgen hier auch noch da, würde ich gerne Storys hören, weil ich ein paar Sachen vielleicht gerne auch als Input für mein Buch, was dann halt in den nächsten Wochen fertig werden muss, mit einbauen würde. Und ansonsten, ich mache noch einen Podcast mit dem Kollegen Dirk. Könnt ihr auch gerne reinhören. Jetzt wirklich fertig.
Ja, das war die Werbung. Jetzt kommen wir zur Fragerunde. Wer eine Frage hat, bitte ich um Handzeichen. Ich komme dann mit dem Mikrofon zu euch. Und dass wir das Ganze auch schön auf der Aufnahme haben, würde ich euch bitten, so ins Mikrofon reinzusprechen. Sonst haben wir lauter Nebengeräusche, wenn wir es so machen. Dankeschön. Da oben haben wir eine Frage.
Also mich interessiert auch generell Stories, was eure Erfahrung ist. Kann man da noch was machen, was vielleicht gefehlt hat oder sowas? Das fände ich generell spannend.
Also erstmal danke für den tollen Talk. Spannend und alles. Also im Endeffekt geht es ja hier um Psychologie von Menschen am Ende des Tages. Also ja. Und hast du schon mal konkret probiert, irgendwelche psychologischen Experimente mit Menschen, um die von der, sagen wir mal, haben wir schon immer so gemacht, Schiene runterzubekommen? Hast du da schon mal irgendwas probiert, so in der Richtung? Ich meine, du hast ja auch einen Tech-Background, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Ja, genau. Also meine Rolle ist tatsächlich wirklich, es eigentlich den Kunden schmackhaft zu machen, warum GitLab jetzt das Tool für DevOps ist. Das wäre natürlich dann, und mein Trick ist eigentlich nur, dass ich solche Talks wie hier mache, damit Leute auch so überlegen und mal vielleicht mal mit dem Manager sprechen. Es ist immer so schwierig, weil ich kenne die Leute halt viel zu kurz, das heißt, ich kenne sie nicht gut genug, um dann auch irgendwelche Experimente machen zu können, weil das meistens irgendwelche Calls dann halt sind. Wahrscheinlich fällt mir, jetzt gerade fällt mir auch nichts ein, aber wahrscheinlich fällt mir später irgendwie was ein.
Ich habe noch eine kurze Anti-Team-Aufteilung.
Ja.
Die Entwickler machen Ops. Ganz oft gesehen.
Ja.
Und es geht meistens schief. Die kennen zwar die Technologie-Stacks, aber die haben die ganzen wichtigen Ops-Themen, nämlich Absicherung, komplettes Lifecycle-Management, auch der umliegenden Tools und so weiter, meistens nicht drauf.
Ja.
Und das knallt sehr oft.
Genau. Und genau, danke für den Kommentar. Genau das ist ja quasi das, was ich auch meinte, mit denen es überlappt sich dann halt hier und da. Weil so die Sachen mit, okay, ich kann jetzt zumindest was deployen auf dem Kubernetes zum Beispiel, ist das schön und gut, aber es gibt dann ja immer noch Leute, die dann die Backups oder sonst was Themen dann noch mit abdecken müssen. Und genau da unterscheiden sich dann halt die Spezialisierungen dann auch. Ja.
Ja, du hattest zwischendurch Toolchain vereinfachen. Mhm. Ich würde es gern von der Technik mehr wegbringen und sagen, man muss sich letzten Endes jeden Workflow, jeden Prozess in den Teams und an den Rand Grenzen des Teams angucken und gucken, was man da auch machen kann. Das ist keine Technikfrage. In vielen Fällen ist es viel, viel mehr Prozessthema. Und was du sagst, redet miteinander, dann findet man auch eine Lösung.
Ja, also was wir bei, oder was ich zumindest einmal jetzt bei einem Kunden mitgemacht habe, ist ein Value Stream Mapping. Das heißt, wir gucken uns idealerweise den kompletten Value Stream an, von das Ticket kommt rein bis idealerweise die Software wird ausgeliefert. Wir holen alle Leute, die dazu dranhören, dazugehören, in einen Raum und diskutieren mal, okay, wie sieht jeder einzelne Prozess darunter eigentlich aus? Wo bleibt Sachen liegen, weil dann irgendwie Approval gewartet wird oder irgendwie was nicht funktioniert? Weil häufig hat man ja so Sachen, so, okay, ich fange jetzt eine Arbeit an und das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Und das hat ja Gründe, die viel vorher liegen. Das heißt, wenn ich das viel früher in einem ganz anderen Team fixe, dann habe das Team hinten da gar keine Probleme mehr. Und das hatten wir dann halt mit einer Firma dann halt gemacht. Da waren dann irgendwie 10, 15 Leute drin. Das war eigentlich total super. Das Ergebnis, was hinten rauskam, war eigentlich ein Standard GitLab Flow Entwicklungsprozess, aber halt die Probleme halt gefixt, beziehungsweise so, wenn man da vorne schon ein Review macht und sicherstellt, dass nur Sachen gemerged werden, die auch wirklich funktionieren, dann hat man hintenrum viel weniger Probleme, weil die Entwicklung halt funktioniert. Und das ist dann halt auch eine Möglichkeit, um zu schauen, okay, was haben wir denn da überhaupt für alle Leute an den Tisch zu holen. Aber auch da brauchst du halt wieder jemanden von der Führungskraft, die dann auch mal einen Zeit freigibt quasi für die Leute, damit man miteinander redet. Weil es hilft halt nichts, wenn es nur eine Person macht.
Ja. Gibt es Erfahrungen, wenn Dev und Ops in unterschiedlichen Firmen liegen?
Es ist tatsächlich eine gute Frage, weil es gibt ja, ich sehe es halt auch häufig, dass es dann, ne, Betrieb macht dann irgendein Subunternehmer, ne? Es ist schwierig. Genau, da kommt eine Antwort aus dem Publikum, das ist auch gut.
Geht. Ich mach's selber. Es erfordert aber das Mindset dazu. Man muss miteinander reden, man muss tatsächlich nicht anfangen, das Blame Game zu spielen, sondern tatsächlich konstruktiv miteinander versuchen, die Probleme zu lösen. Dann geht es. Es ist auch tatsächlich, wie Sujeevan gesagt hat, einfach nur die Leute müssen wollen.
Genau, und die muss man halt zusammenbringen und auch zu reden. Halt reden. Reden hilft.
So, eine Frage haben wir noch. Da oben.
Ja, vielen Dank. Es ist eher eine Anmerkung als eine Frage, und zwar zu dem Redner davor, der meinte, wie können wir es schaffen, dass Veränderungen passieren, und anstelle, dass wir halt immer weitergehen nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht. Aus meiner Sicht ist es, und aus Erfahrung ist es eigentlich persönlich sehr wichtig, dass es sowohl der IT-Abteilung, egal ob es jetzt Operations oder in der Softwareentwicklung, dass der halt bewusst wird, dass ihre Aktivitäten zum Erfolg oder zum Misserfolg der Abteilung oder des Unternehmens beiführen. Weil oft ist halt die Operation wirklich halt ein Silo, die denkt, wir betreiben halt die Infrastruktur und es gibt keine Verbindung zum Unternehmen. Und letztendlich Bewegung und Veränderungen gibt es immer. Und entweder du machst die Bewegung und Veränderung mit und entwickelst dich weiter, oder dein Konkurrent macht es und nimmt dir praktisch die Marktabteile weg.
Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema Managementvision, ne? Es muss halt jemand da sein, der das dem Teams oder der Firma als Kultur dann halt auch beibringt. Gut.
Ich glaube, es gibt keine. Ja, dann danke ich für den tollen Vortrag und eure Fragen. Bitte nehmt alles, was ihr mit reingebracht habt, auch nochmal miteinander raus. Und es geht dann hier in 15 Minuten weiter mit dem nächsten Vortrag. Dankeschön.